Herzlich willkommen zu heute Couch Morgen Strand mit Martin Katz. Von Korsika über Bremen nach Köln und Frankfurt. Dort sind wir jetzt, denn deine nächste Station, beim letzten Mal hast du schon gesagt, du warst dann bei der Deutschen Bahn.
Ja, in der Tat ging es dann von Köln nach Frankfurt, von ITS zur Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn hat damals die Aufgabe gehabt, zu einem richtigen Unternehmen sich zu entwickeln, aus der Reichsbahn und der Bundesbahn die Deutsche Bahn AG zu machen. Und ich hatte das große Glück, eben dort mitwirken zu dürfen in der Kommunikation, die eben ja genau auch diesen Weg sehr, sehr stark mit begleitet hat, neben eben natürlich den täglichen Aufgaben und den täglichen Herausforderungen, die eine Deutsche Bahn bis zum heutigen Tag und sicherlich auch noch lange hat mit 32.000 Zügen, die jeden Tag in Deutschland unterwegs sind. Da passiert natürlich was. Und da kann man sich vorstellen, dass das Leben eines Pressesprechers oder eines Menschen, der die Kommunikation dort aufbaut, nicht langweilig ist.
Nein. Das kann ich mir vorstellen.
Ein Traumjob.
Aber ein interessanter Job auf jeden Fall.
Ja, manche nennen das Albtraumjob, andere sagen Traumjob. Ich habe es als Traumjob empfunden. Ich habe das 5 Jahre lang gemacht dort mit allen Höhen, die es durchaus gegeben hat, gerade auch in der Entwicklung des Unternehmens, in diesem Transformationsprozess, aber auch im täglichen Leben. Und das, was besonders reizvoll ist, man steht morgens um 7 auf und weiß nicht, was um 5 nach 7 passiert ist. Man ist also wirklich jeden Tag neu on fire und hat jeden Tag neue Herausforderungen. Das ist unglaublich spannend und ja, auch anstrengend, herausfordernd, denn die Medien sind nicht unbedingt alle Bahnlieblinge oder haben nicht immer die Bahn als Liebling. Das Thema Verspätung, das Thema Servicequalität und bei allen Bemühungen, die definitiv da gewesen sind und auch bis heute da sind, wird es immer irgendwelche Dinge geben, die nicht so funktionieren. Und ja, im Fußball gibt es 8 Millionen Fußballtrainer und 80. Bei der Bahn gibt es halt 80, Entschuldigung, genau 80.
8 Millionen wäre gut.
Wäre auch schon viel, aber ja, bei der Bahn ist es ähnlich. Es gibt 80 Millionen, die eine Meinung zur Bahn haben. Von den 80 fahren nicht alle Bahn, aber sie haben trotzdem eine Meinung. Und in aller Regel ist es halt so, dass natürlich die Dinge, die nicht so funktionieren, eher an die Öffentlichkeit gezerrt werden und über die man redet, als das, was sehr, sehr gut und auch sehr zuverlässig funktioniert. Also wie gesagt, ich bin aus dieser Zeit heraus ein glühender Bahnfan geworden, bin es auch bis heute. Die Leistung, die bei der Deutschen Bahn damals in diesem Transformationsprozess, aber eben auch bis heute letztendlich dort gemacht wird von allen Mitarbeitern, ist alle Respekt wert. Es sind unglaublich viele Herausforderungen. Das fängt bei der Klima an und hört letztendlich bei der Komplexität des Geschäftes. Ich sagte schon 32.000 Züge jeden Tag. Da kann sich jeder vorstellen, da passieren Dinge und alles, was passiert, hat Folgen. Also von daher, ja, das gilt es transparent zu machen in der Kommunikation. Das gilt es zu versuchen, den Menschen zu erklären, den Medien zu erklären, die dann wiederum das ihren Lesern oder Hörern dazu bringen. Total spannende Aufgabe, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, habe ich 5 Jahre lang gemacht, aber nach den 5 Jahren, muss ich ehrlich gestehen, da ist man dann auch platt, denn es ist eigentlich ein 24-Stunden-Job, erst recht, wenn dann Krisen dazukommen. Es waren auch durchaus Momente dabei, die sehr ernst gewesen sind, beispielsweise das ICE-Unglück in Eschede, damals im wahrsten Sinne des Wortes hautnah miterlebt habe in der Kommunikation. Da haben dann nachts um 3 japanische Journalisten angerufen bei mir und haben letztendlich Informationen gebraucht. Klar, Zeitverschiebung und man glaubt nicht, wie in Japan, nur ein kleines Beispiel aus dem täglichen Leben, wie in Japan sich die Menschen, die Journalisten mit der Deutschen Bahn auskennen.
Ja, aber klar, sie haben es ja wenigstens, oder?
So ist, also ich meine, so ist es. Und das war auch eine neue Erfahrung und eine ganz, harte Erfahrung, aber total spannend zu sehen, wie andere Länder auch mit dem System Bahn umgehen. Wir wissen alle, die Schweiz hat eine ganz besondere Beziehung. Die Schweizer lieben ihre Bahn. Wenn die Deutschen das nur zur Hälfte täten, dann wäre es für alle Beteiligten einfacher.
Mhm. Aber du hast gerade was gesagt. Ich habe das mal zusammenfassend gelesen. Ich weiß nicht, ob das Zitat noch auch aus deiner Zeit kam. Das, was bei der Lufthansa in einem Jahr befördert wird an Passagieren, das bewegt die Deutsche Bahn am Tag.
So ist das.
Und das ist einfach, um mal das Größenverhältnis darzustellen, was da passiert. Und das in dieser Logistik, wie bei Dominosteinen, auch mal nur eine kleinste Sache. Das ist teilweise, wenn du noch länger in der Tür stehst, weil du irgendwie jemandem winken willst oder der andere ist nicht so schnell und du willst noch warten, bis der den Zug
kriegt. Ja, es ist ein sehr, sehr sensibles.
Einen Dominoeffekt auslösen. Und deswegen, ja, Martin, ich bin auch Bahnfan.
Ich
und
auch.
Ich finde auch, ich dass gerne. Sie zu Unrecht immer, wie man so schön sagt, neudeutsch, gebasht wird.
Ja.
Das ist ein Wahnsinns-Logistikkonzern. Und nicht, muss man leider sagen, also nicht ansatzweise ist die Lufthansa in der Größenordnung vertreten.
Nein, das sind die Herausforderungen und man hat damals vor allen Dingen natürlich in der Zeit, als ich da gewesen bin, immer gesagt, ja, das ist ein Beamtenladen und das kann ja nicht funktionieren. Geht nicht. Diesem Klischee und auch diesem Vorurteil muss ich wirklich energisch widersprechen. Ich bin ja nun nicht als Beamter, sondern als Angestellter zurückgekommen, habe dort viele Bahnbeamte, sowohl im Ostdeutschland von der Reichsbahn wie von der Bundesbahn kennengelernt als Kollegen und ich kann nur sagen, die stehen einem in Anführungsstrichen normalen Angestellten in keiner Weise hinterher. Ganz im Gegenteil, eine Loyalität zum Unternehmen, eine Identifikation als Bahner zu sein. Also das wünschte ich mir an vielen Stellen auch in anderen Unternehmen. Das ist ein ganz großes Kapital der Bahn damals gewesen. Obwohl, und das muss man sich mal wirklich vorstellen, damals von 500.000 Mitarbeitern, auch das zeigt schon die Komplexität, die beide Unternehmen, Staatsunternehmen hatten, von den 500.000 sind nach anderthalb Jahren, als ich da gewesen bin, noch 300.000 übrig geblieben. Das heißt also ein radikaler, wirklich radikaler Personalabbau ohne Streiks, ohne massive Ausfälle, sozialverträglich. Klar, die Politik hat geholfen, aber das muss man erstmal managen, das muss erstmal bewegt werden. Und da kann ich nur sagen, für mich ist das der größte Transformationsprozess in der deutschen Wirtschaftsgeschichte gewesen. Und ich bin sehr, sehr stolz und auch sehr froh darüber, dass ich das 5 Jahre lang wirklich hautnah mit begleiten konnte. In der Zeit hatte ich alleine 3 Vorstandsvorsitzende der Bahn. Auch da gab es eine gewisse Dynamik. Da lernt man auch relativ viel. Aber klar, wo gehobelt wird, da fallen Späne und da ist halt Dynamik drin und das ist eins der Dinge, die da wirklich faszinierend sind.
Ist man denn einmal Bahner, immer Bahner?
Ich glaube schon.
Also
ich glaube schon.
Bahner.
Ich bin Bahner. Ich fühle mich bis heute fühle ich mich als Bahner, obwohl ich wie gesagt dieses Kerngeschäft ja nur von den 44 Jahren mal gerade 5 gemacht habe. Aber nein, das infiziert einen und wenn es das nicht tut, dann bleibt man da auch nicht. Dann ist man auch relativ schnell wieder weg. Es ist eine eigene Welt, es ist eine eigene Kultur, es ist eine eigene ein eigenes Gen, was man aufsaugt und wenn man Kommunikation für die Bahn macht, dann muss man das aufsaugen, sonst kann man das gar nicht tun. Man muss dahinter stehen. Was nicht heißt, dass man auch kritisch mit den Dingen umgehen kann und soll, die durchaus natürlich auch dort passieren, wie in jedem Unternehmen. Aber nein, Fakt ist, man muss eine gewisse Beziehung einfach haben. Ansonsten kann man diesen Job auch nicht machen. Das gilt übrigens für jeden Job. Wenn man nicht von seinem Job und von seiner Aufgabe und dem Unternehmen, wo man arbeitet, überzeugt ist, dann sollte man es bleiben lassen.
Und hast du für uns noch, der Dominik hatte das nämlich mal im Vorgespräch anklingen lassen, dass er eigentlich auch gerne Tipps haben möchte, weil du ja eben so ein, ich sag das jetzt einfach auf deine Erfahrung und nicht auf irgendeine Zahl, du hast einen hohen Erfahrungsschatz, also wirklich ein stolzes Alter und einen stolzen Erfahrungsschatz.
Sehr gut formuliert.
Hast du einen Lieblingsabteil bist du, also ich nehme an, wahrscheinlich gerade auch beruflich war es immer erste Klasse, aber bist du eher Großraum
mit
oder
Tisch?
Eher Abteil und lieber Ruhebereich oder Handybereich?
Also ganz klare Antwort von mir, ich präferiere definitiv den Großraum, da hat man zumindest gefühlt noch mehr Freiraum. Ich präferiere dort einen Tisch, an dem ich arbeiten, lesen, essen oder trinken kann. Ich präferiere einen Fensterplatz, um mal herausschauen zu können, denn das ist ja eins der schönen Dinge bei der Bahn, dass man wirklich alle möglichen Dinge während der Fahrt machen kann, erledigen kann oder auch genießen kann. Sagt, ob das Glas Rotwein ist oder die vorbeirauschende schöne Landschaft. Deswegen Großraum und es muss natürlich ein Handybereich sein, denn für einen Kommunikator ist eine Fläche, wo kein Handyempfang ist oder auch heute modern kein Wireless-LAN-Verbindung zum Laptop ist, natürlich nicht vorstellbar.
Ja. Und dann nach den 5 Jahren? Dürfen wir fragen oder Dominik, hast du vorher noch was
anderes? Nee,
was hast du danach bei der Bahn gemacht? Nach Kommunikation? kam?
Also ich könnte jetzt über diese 5 Jahre Kommunikation könnte ich jetzt 5 Stunden reden, Minimum. Ja. Aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen.
Über die Deutsche Bahn ja auch insgesamt schon. Da müssten wir auch schon mal, wir haben mit dir ganz viele Themen, denke ich, die ganze Zeit schon, wo wir ganze Podcast-Folgen füllen könnten. Also da müsste ich nochmal einen eigenen Redaktionsplan machen für dich und uns.
Sehr gerne. Das können wir gerne darüber plaudern. Ja, es macht mir auch Spaß, darüber zu reden. Das schließt dann die Frage von Sveni an. Ja, ich bin nach wie vor überzeugter Bahner. Ich bin auch überzeugter und leidenschaftlicher Autofahrer. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich fliege auch und selbst als Bahnmitarbeiter durfte ich auch fliegen, habe das auch getan natürlich. Das ist übrigens auch ein Punkt, vielleicht den abschließend zum Thema Bahn. In diese 5 Jahre ist etwas entwickelt worden und entstanden worden, auch kommunikativ und auch, sagen wir mal, in der Lobbyarbeit, die ich ja dort auch stark mit begleitet habe, nämlich die Vernetzung der Verkehrsträger, dass man sagt, okay, für die Bahner ist das Flugzeug kein Feind, ist das Auto kein Feind und umgekehrt ganz genauso, sondern man braucht in Deutschland und in Europa brauchen wir alle Verkehrsträger und die müssen miteinander verzahnt und entsprechend ja auch miteinander arbeiten. Und das ist eine Herkulesaufgabe damals gewesen, bis heute eigentlich, weil alleine schon die europäischen Bahnsysteme sehr unterschiedlich sind. Allein die europäischen Bahnen zusammenzubringen, ist eine Mammutaufgabe. Und dann auch noch zu sagen, wir wollen aber auch mit den Fliegern kooperieren und wir wollen aber auch mit den Autofahrern zusammen machen. Es sind viele Projekte entstanden, an denen ich mitwirken dürfte. Der Fernbahnhof in Frankfurt, den kennen die meisten, ist in dieser Zeit entstanden und eröffnet worden. Solche Dinge wie Einchecken am Bahnhof und mit der Bahn zum Flughafen fahren und dort dann das Gepäck automatisch weiter. Viele Kleinigkeiten, die da sind, oder das Thema Rail and Fly, was in der Zeit erfunden worden ist, eben mit dem Zug zum Flug, den wir ja auch als FDI anbieten. Also ganz viele Projekte sind in diesen 5 Jahren angestoßen und entwickelt worden und das machte diese Zeit für mich auch persönlich wahnsinnig wertvoll.
Ja, das ist, wie schon gesagt, sind wirklich alles nochmal Themen. Also Rail and Fly, dass man eben den Vorteil nutzen kann, mit der Bahn nachhaltig zum Flugzeug zu kommen. Da muss man nicht mit dem eigenen PKW fahren und es ist im Preis inkludiert, weil die Bahn da mit den Reiseveranstaltern ein Abkommen gefunden hat. Die Absprache international ist super wichtig. Rail and Fly und manche Geschichten gingen sonst gar nicht. Ich muss mal schauen, Martin. Also wir sprechen uns wahrscheinlich dann auch noch im wohlverdienten Ruhestand.
Ja, wie gesagt, Außenreporter.
Ja, aber wie ging's dann weiter? Oh, gerne auch als Außenreporter, ja. Und nicht in der Zentrale von FDI, wo der Funkverbindung so schlecht ist.
Ja, versuche ich alles rauszukriegen. Genau. Aber ging's weiter? Jetzt dann noch in Frankfurt-Kurs und dann München, oder?
Ich ging dann noch relativ lange weiter in Frankfurt, nämlich noch weitere 12 Jahre. Auch dazu, zu dem Wechsel, zum nächsten Wechsel gibt es eine schöne Geschichte, eine schöne Anekdote, die beginnt damit, dass ein gewisser Hartmut Medon als neuer Vorstandsvorsitzender zur Bahn gekommen ist. Wir waren als Kommunikationsleute natürlich sehr eng an dem jeweiligen Vorstandsvorsitzenden dran. Lange Rede, kurzer Sinn, Hartmut Medon hatte andere Vorstellungen über die Kommunikation der Bahn als seine Vorgänger und sagte also, alles, was hier bisher so kommunikativ gelaufen ist, das müssen wir jetzt alles ganz anders machen. Das kann man sich vorstellen, dass man das 5 Jahre gemacht hat, nicht unbedingt freundlich empfand. Und er hat es auch nicht sonderlich freundlich formuliert. So ist Hartmut Medon. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen hier dann einen Neuanfang und das auch dann halt mit neuen Menschen. Das ist auch nichts Unübliches. Wenn ein neuer Vorstandsvorsitzender kommt, dann wechselt er sehr häufig auch das Kommunikationsteam aus. Also wie gesagt, ein Vorgang, der relativ normal ist. In diesem Fall allerdings initiiert durch die Vorgänger, nämlich durch uns, die wir gesagt haben, nein, lieber Herr Medon, das steht nicht für unseren Stil. Das steht nicht für das, was wir 5 Jahre lang gemacht haben. Wir machen das nicht weiter. Überraschender Moment, da gehört ja was dazu, zu sagen seinem Chef, seinem neuen Chef, nee, also mit dir will ich nicht. Überraschender Moment, Hartmut Medon sagt dann, okay, wenn es so ist, dann müssen wir da eine Lösung finden. Ich möchte, dass Sie noch so lange das weitermachen, bis ein Nachfolger da ist. Ich sage, das ist selbstverständlich. Ich will hier ja nicht mit wehenden Fahnen ein Schiff verlassen, ganz im Gegenteil. Das mache ich natürlich. Dann sagt er, okay, dann überlegen Sie sich bitte, was Sie sich im Konzern sonst vorstellen können an Aufgaben. Schön. Kommen Sie in 2 Wochen in mein Büro und machen sich Gedanken dazu und dann sprechen wir darüber. Das habe ich getan und bin in 2 Wochen zu ihm ins Büro gekommen und habe ihm erläutert, dass ich ja aus der Touristik komme und die Touristik auch bei der Bahn eine gewisse Rolle spielt, dass es da ein Tochterunternehmen gibt. Es gab sogar 2, der hat auch zur Bahn gehört, das wissen viele nicht mehr. Es war auch eine 100%ige Bahntochter und die kleine Schwester war die Amaropa. Mhm. Und da sagte ich, also ich könnte mir vorstellen, dass ich mit dem Know-how, was ich bei der Bahn entwickelt habe in den letzten 5 Jahren, was ich da mir angeeignet habe, Konzernstrukturen und so weiter und eben den touristischen Erfahrungen, die ich habe, dass ich da etwas Wirkungsvolles und für das Unternehmen Gutes bewegen könnte. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich bin mit einem Geschäftsführervertrag der Ameuropa aus dem Büro von Herrn Medon gegangen. Was Besseres konnte mir persönlich nicht passieren und hat mir eins gezeigt. Mache nie etwas beruflich, von dem du nicht überzeugt bist. Suche Lösungen und es wird Lösungen geben. Dass es sich am Ende so gut gefügt hat, dieser Konflikt, kann man sicherlich nicht immer erwarten. In diesem Fall war es definitiv so. Es war vor allen Dingen sowohl für das Unternehmen, für die Ameuropa, die ich übernehmen durfte, und natürlich für mich persönlich ein wirklicher Glücksfall. Sonst hätte es auch nicht weitere 12 Jahre dann bei der Ameuropa funktioniert. Ich konnte da meine touristische Erfahrung und meine Kenntnisse der Bahn einbringen. Und das war für alle Beteiligten, glaube ich, eine Win-Win-Win-Situation, wie man sie sich nicht besser vorstellen kann. Also dann habe ich 12 Jahre lang Ameuropa gemacht, da den Deutschlandtourismus sehr stark, den Bahntourismus natürlich mit weiterentwickelt und geprägt. Und dann kam der Ruf von Dietmar Gunz, nach München zu kommen, um genau dieses Geschäftsmodell und dieses Geschäftsfeld, nämlich die Eigenanreise und im Nachgang dann auch den City-Bereich, der ja auch bei Ameuropa sehr stark gewesen ist, hier bei der FDI weiterzuentwickeln. Ja, und das habe ich jetzt gut 8 Jahre lang bis zum heutigen Tag gemacht.
Wahnsinn. Also 18 und 8 und eben die letzten Jahre dann doch verstärkt im Bereich Eigenanreise oder eben die Anreise auf Schienen. Das heißt, absoluter Experte, und das bist du ja auch, ich denke, noch über deine Zeit bei uns bei FDI hinaus mit einer wahnsinnigen Vernetzung und auch einer wichtigen Lobbyarbeit, wie du es auch gesagt hast, auch für den Deutschlandtourismus oder für die Eigenanreise grundsätzlich. Wir können sagen, dass nicht immer bei einem Reiseveranstalter, der natürlich einen Großteil seines Geschäfts mit Flugreisen bestreitet, dass da verstanden wird, oder dass gesehen wird, wie wichtig der Bereich Anreise mit der Bahn oder Anreise mit dem Auto oder wie auch immer ist. Ich glaube, in der Krise haben wir jetzt nochmal gesehen, das hattest du ja auch schon in alten Folgen gesagt, dass das unfassbar wichtig ist und für den Deutschen auch immer noch die häufigste Urlaubsform.
Ja, eigentlich ist ja liegt die Lösung beziehungsweise die Wahrheit ganz nah. Jeder dritte Deutsche macht Urlaub in Deutschland. Also jeder Unternehmer, auch ein Reiseveranstalter, wäre nicht klug, wenn er nicht diese Nachfrage und diese Kundengruppe ansprechen würde. Auch wenn sein Kerngeschäft vielleicht im Flugtourismus ist, da ist letztendlich die Nachfrage da und man kann auch über die Eigenanreise oder auch über einen Städtetrip, Citytrip neue Kunden gewinnen für die Flugreisesparte oder Kunden, die man im Flugreisesegment hat, für die Eigenanreise und für den Kurztrip sozusagen mitnutzen, sprich Synergien holen. Also ich glaube, das ist etwas, was auf der Hand liegt und Gott sei Dank hat man das bei der FDI auch sehr frühzeitig erkannt. Deswegen hat Dietmar Gunz mich damals geholt und in den letzten 8 Jahren ist es ganz gut gelungen, dieses Segment weiter auszubauen. Ja, die Krise, Corona hat ein bisschen noch ein Turbo aufgelegt, weil viele Flugreisen einfach nicht mehr möglich waren in den letzten beiden Jahren. Die Gäste waren aber da, sie wollten verreisen und viele von denen sind natürlich dann in die Destinationen gereist, nach Deutschland, nach Österreich, die ich zu verantworten habe. Ich habe das meinem Team immer gesagt, das sind geliehene Buchungen, denn die Kunden werden sicherlich, wenn sie wieder in die Flugdestination kommen, auch da wieder hingehen. Aber wenn es uns gelingt, einen Teil von denen, von unserem Produkt zu überzeugen, von der Qualität, von der Vielfalt, von den Möglichkeiten, dann haben wir den richtigen Job gemacht und zumindest bis jetzt scheint es so, dass es ganz gut gelungen ist.
Ja, die Zahlen von euch bei FDI, bei uns sehen ja sehr, sehr gut aus. Und ich möchte noch mal so zum Abschluss vielleicht von oder dir entlocken, was du dir über die ganzen Jahre aber auch erarbeitet hast. Also wenn man dann so auf diese Zeit eben als Angestellter auch in Großkonzernen, jetzt eben zuletzt bei uns bei der FDI zurückschaut und überlegt, was ist es, was bleibt auch noch? Du bist in einigen Verbänden oder ich sag mal Kooperationen immer noch aktiv, also über dein, ich sag mal, Daily Job in der Zentrale in München von der FDI hast du auch noch weitere Funktionen, richtig?
Ja, das ist eigentlich etwas, was ich die ganze Zeit, fast die ganzen 44 Jahre am Anfang vielleicht nicht so, aber sicherlich die letzten 25 Jahre lang sehr wichtig empfunden habe und auch gepflegt habe, nämlich den Austausch mit dem Markt, mit dem Kunden, den Austausch vor allen Dingen auch mit den Gremien in den Verbänden, beim Deutschen Reiseverband, beim Deutschen Tourismusverband. Und darüber bekommt man automatisch auch letztendlich engere Kontakte, auch durchaus persönliche Kontakte zu Kollegen anderer Unternehmen, die wir ja, natürlich im Wettbewerb stehen, aber da sind wir uns Gott sei Dank auf dieser Ebene sehr einig. Wir verstehen das als sportlichen Wettbewerb, in dem wir uns befinden, was nicht ausschließt, dass wir über Dinge ja uns unterhalten, uns austauschen, gemeinsame Meinungen entwickeln. Und ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich die Chance hatte, in den Jahren über die Verbandsarbeit, über die IHK-Arbeit, wo man mit anderen Branchen auch sehr stark ja zusammenkommt. Ich bin stellvertretender Tourismusausschussvorsitzender hier in München bei der IHK. Ich war der langjährige Vorsitzende des Deutschlandausschusses beim DAV. Das sind einfach Funktionen, von denen ich glaube, dass sie mir A liegen, dass sie mir Spaß machen, dass ich da etwas bewegen kann im Sinne der Kommunikation, im Sinne der Vernetzung. Es macht mir Spaß und ich glaube, dass es, weil ich weiß, es ist auch für das jeweilige Unternehmen, für die Kernaufgabe, für die man verantwortlich ist, definitiv hilfreich, solche Netzwerke ins Unternehmen hineinzutragen, das Unternehmen dort zu repräsentieren, das Unternehmen dort auch darzustellen. Das ist, manchmal wird das nicht so auf den ersten Blick erkannt, aber Gott sei Dank hatte ich immer die Chance, das so klar auch letztendlich darzustellen. Und ja, da bleibt dann auch etwas, was nach der angestellten Zeit Verbindungen sind, denn da entstehen Freundschaften, da entstehen persönliche Beziehungen, die man ja nicht mit dem Eintritt in eine Rentenzeit sofort beendet. Ja. Das ist im Job anders, da ist dann Schluss erstmal. Aber diese Dinge bleiben und ich bin mir sehr sicher, dass diese Verbindungen, die da über die Jahre entstanden sind, auch Bestand haben werden über den Januar 2022 hinaus.
Oh. Ja, also da braucht man sich bei dir keine Sorgen machen. Ja. Also du bist extrem gut vernetzt und das bleibt. Dann würde ich den Martin nämlich nur entlassen, wenn wir ihn jetzt noch einmal quasi missbrauchen. Wir nutzen noch mal einmal sein Know-how, denn es steht Silvester vor der Tür und viele sind sehr verunsichert, was geht, was nicht geht. Im Eigenanreisebereich hat der Martin vielleicht noch einen Tipp für uns. Ich kann nur sagen, schaut euch an, wie die Inzidenzen sich und auch die Impfquoten sich im Ausland verhalten. Ich kann da immer wieder nur auf Portugal und auch auf Spanien hinweisen. Die haben einfach extrem hohe Impfquoten und einem Silvester auf Madeira oder in Lissabon oder einer der tollen spanischen Städte steht eigentlich nichts im Wege. Höchstens vielleicht unsere Zahlen. Also von daher, es gibt andere Länder, die werden Silvester feiern können und das wird hoffentlich auch schön. Mhm.
Martin, hast du noch einen Tipp für uns?
Ja, man wird ja als Reisefuzzi von vielen Seiten immer um den so berühmten Geheimtipp gefragt. Das hat bestimmte Herausforderungen. Jeder Geheimtipp diskriminiert natürlich allen anderen, die man auch, mit denen man auch gut zusammenarbeitet und die man auch hat. Von daher vermeide ich immer einen ganz konkreten Tipp zu machen. Aber natürlich ist da auch so ein bisschen eine persönliche Präferenz dabei. Wie viele meines Umfeldes wissen, habe ich ja einen zweiten Heimat in Österreich, in Tirol. Da haben wir im Moment nicht ganz einfache Zeiten, aber die Österreicher haben im Moment etwas getan, was, glaube ich, genau richtig ist. Sie haben das Land mehr oder weniger stillgelegt. Sie haben den Lockdown durchgeführt und das haben sie auch vor allen Dingen deswegen so konsequent durchgeführt, damit Weihnachten und Silvester wieder etwas möglich ist. Für Geimpfte ohnehin, für Nicht-Geimpfte dann mit Tests. Die Bergbahnen und die Skibetriebe werden öffnen. Zumindest ist das der aktuelle Stand und ich glaube, er bleibt doch so. Sie waren auch im letzten Jahr übrigens offen. Also von daher, ja, ich werde definitiv Silvester in den Bergen in Elmau am Wilden Kaiser verbringen. Also wer mich da treffen will, kann dem gerne folgen. Ich vermeide jetzt ganz konkrete Tipps aus den vorhin genannten Gründen, aber es gibt Quartiere, es gibt noch freie Plätze und ich kann jedem nur raten, ja, weiter die Entwicklung zu verfolgen. Ich bin persönlich sehr, sehr zuversichtlich, dass Reisen möglich sein wird. Und da eine ganze Reihe von anderen Ländern nicht reisen dürfen oder können, der ganze Bereich, der eben mit dem Flugzeug anreist oder dergleichen, wird es auch nicht so voll sein, wie es sonst der Fall ist. Das war letztes Jahr schon so. Und ja, Silvester, den Jahreswechsel auf dem Berg, im Schnee, ich persönlich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich erlebe das seit vielen, vielen Jahren und werde es auch dieses Jahr erleben. Und den Tipp gebe ich gerne so weiter. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja am Berg.
Ja, könnte tatsächlich passieren oder hoffentlich passieren. Und wir wollen sowieso im Podcast noch darüber berichten, wie sich denn jetzt die Winterskisaison also entwickelt. Also wir gehen wieder auf eins deiner Zielgebiete ein. Vielen, vielen Dank, Martin.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht und ich freue mich auf weitere Folgen.
Danke, Martin.
Wir auch. Ja. Alles Gute.
Ciao, ciao.
Danke, ciao, ciao.